Einen guten Morgen auch von mir. Olli hat es schon anmoderiert. Es soll heute um Lobpreis gehen. Ich möchte eine Lanze brechen, ein Fenster öffnen, unseren Horizont erweitern. Ich selbst habe die Macht des Lobpreises mit 19 Jahren entdeckt. Nach 15 Jahren Christsein, in denen niemand jemals darüber gesprochen hatte. Lobpreis hat mein Leben verändert. Davon möchte ich heute gerne erzählen. Ich war 5 Jahre Christ und ich war eifriger Christ und Mitarbeiter in meiner Gemeinde. Ich war ähnlich wie Manuel Becker in der Gemeinde zu Hause. Meine Mutter sagte immer, stell doch dein Bett dort auf. Ich war in der Jungschau und in der Kinderstunde als Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Ich war im Mitarbeiterkreis und im Posaunenchor, im Jugendchor und in dem traditionellen Jugendkreis und unserer Teestube. Und ich habe es ernst gemeint mit Jesus. Ich wollte Jesus wirklich gerne mit Haut und Haar nachfolgen. Und sein Wort war mir wichtig. Aber dann kam eine Zeit, und es ist die Zeit, die ich auch bei anderen Jugendlichen sehr oft als eine kritische beobachte, in der Oberstufe, Auseinandersetzung mit historisch-kritischer Theologie, viele Fragen von meinen Altersgenossen und dem eigenen Erleben, dass das, was ich in der Bibel las und das, was ich gepredigt bekam oder auch sogar anderen predigte, und mein Leben und mein Erfahren doch manchmal ganz schön weit auseinanderklafften. Und in dieser Phase, man hatte den Führerschein gemacht, der Radius erweiterte sich, die Möglichkeiten, wie man seine Abende und Wochenenden verbringen konnte, neue Leute kamen in mein Leben und viele Zweifel waren da, tiefe Zweifel, ob dieser Gott wirklich real ist, ob das Leben mit ihm wirklich den Sinn hat, den ich ihm 5 Jahre lang schon beigemessen hatte. Und es kam ein Moment, wo ich sagte, ich will mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Zu weit die Kluft zwischen dem, was ich lese und dem, was ich erlebe. Und ich nahm mir vor, mein Leben fortan ohne Jesus zu gestalten. Und das war nicht einfach. Ich erinnere mich an Momente, wo es eng wurde und wo ich plötzlich anfing zu beten und mir dann selber eingestehen musste, dass das nicht mehr zusammenpasste mit dem, was ich mir vorgenommen hatte. Und ich merkte, so ganz geht es gar nicht ohne den Gott. Aber ich hatte doch eine Entscheidung getroffen. Und ich hatte einen guten Freund, der ließ nicht locker. Der blieb an mir dran. Und der lud mich ein zu einer Organisation in Frankfurt, die er ganz neu entdeckt hatte. Und von der er sagte, Corinna, bei denen habe ich was gefunden, was wir, glaube ich, alle ein Stück weit vermissen. Eine ganz neue Authentizität des Glaubens, eine Freude, eine Liebe zu Jesus, nicht nur so ein Gehorsam, so eine Verbindlichkeit, so eine Treue Jesus gegenüber, sondern wirkliche tiefe Freude, tiefe Liebe, ein Verliebtsein in Jesus. Und er nahm mich mit dorthin, es war Jugend mit einer Mission, die gerade einen Missionseinsatz in Frankfurt veranstalteten und Glaubensgrundkurse, so ähnlich wie unser Tor zur Bibel für junge Christen und auch gestandene Christen. Und sie eröffneten jede Veranstaltung, ob es ein Mitarbeitertreffen war, ob es eine Evangelisation auf der Straße, etwa im Kaisersack am Hauptbahnhof, ob es eine Lehrstunde war oder ein Gottesdienst. Sie eröffneten jede Versammlung mit einer intensiven Zeit des Lobpreises. Und dieser Lobpreis, das war nicht einfach Lieder singen, das war nicht einfach zusammenkommen und was Gemeinsames tun, weil man das halt so gewöhnt ist als Christen, sondern ich durfte Anteil haben an einer Intimität zwischen diesen jungen Christen und Gott. Und ich merkte, da findet sich eine Dimension, die noch ganz anders ist als das, was ich bisher erlebt hatte. Und es forderte mich heraus, mein Leben noch einmal neu in Gottes Hände zu legen und wieder mit ihm anzufangen und das, was ich bis dahin schon sehr ehrlich und sehr treu und sehr begeistert gelebt hatte, nochmal ganz neu und nochmal ja viel intensiver doch wieder anzufangen. Und seitdem, das ist jetzt über 30 Jahre her, bereichert Lobpreis mein Leben. Und ich erkenne mich und ich erkenne Gott immer wieder neu dabei. Als Predigttext habe ich die Geschichte aus Apostel 16 gewählt, in der Paulus und Silas in Philippi unter schärfster Bewachung im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses landen, weil sie durch eine Dämonenaustreibung an einer wahrsagenden Sklavin die gutgehenden Geschäfte derer Besitzer bedroht hatten. Misshandelt und bewegungsunfähig, ohne Kontakte nach außen, keine Möglichkeit zu entkommen, gefesselt von den Mächtigen, gefangen in der Ohnmacht, sehen sie einem ungewissen Schicksal entgegen. Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr, beschuldigte man sie vor den obersten Beamten der Stadt. Es sind Juden. Sie wollen hier Sitten einführen, die gegen das römische Recht verstoßen. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie auspeitschen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Halten wir kurz inne und überlegen, was würden wir tun, säßen wir dort in Philippi unter solchen Umständen? Ich denke, viele von uns würden mit ihrem Schicksal hadern. Wir wären verzweifelt angesichts dieser Ungewissheit. Woher soll man an einer solchen Stelle noch Kraft finden? Oder wir wären wütend und voller Hass und Rachegedanken. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut. So steht es ganz lapidar in Vers 25. Gegen Mitternacht. Das ist eigentlich keine Zeitangabe, sondern ein Hinweis darauf, dass nun etwas erzählt wird, das eine symbolische Bedeutung gewinnt. Mitternacht, das ist die Tiefe der Nacht, das tiefste Dunkel des Tages. Mitternacht als Ausdruck dafür, dass es nicht schlechter werden kann. Der Tiefpunkt ist erreicht, an dem wir, wie wir so sagen, ganz unten sind. An diesem Punkt, wo am wenigsten Hoffnung mehr da ist, wo eigentlich alles zu Ende scheint, da fangen diese beiden an zu beten und zu singen. Sie loben Gott. Sie singen Loblieder für Gott und zu Gott. Inmitten dieses Gefängnisses, inmitten dieser so aussichtslosen Situation, fangen die zwei an, Lobgesänge anzustimmen. Wütende Reden, harte Worte, hadern mit der Situation, klagen, rufen, Verzweiflung. Das wäre das, was wir an dieser Stelle vermutlich täten. Aber hier hören wir von Lobgesängen und Gebeten. Wir können das jetzt abtun mit den Worten typisch Bibel. Nichts anderes erwartet man. Es überrascht uns nicht mehr. Aber lassen wir uns einmal tiefer darauf ein. Was uns hier vor Augen geführt wird, ist ein Beispiel lebendigen Glaubens. Gottlob singen in der Not, in der Bedrückung, in einer Lebenssituation, wo einem nach allem anderen ist, aber nicht nach Singen. Das ist Ausdruck christlichen Glaubenslebens. Das ist Ausdruck des Glaubens an einen Gott, der die Sackgassen des Lebens aufzubrechen vermag, der das Kreuz in der Auferstehung überwunden hat. Ich glaube, es ist vor allem Ausdruck einer tiefen, wertschätzenden Beziehung. Es ist kein zögerliches Glauben. Es ist ein kraftvolles, vertrauensvolles auf den Setzen, der einen und den man von ganzem Herzen liebt. Hier geschieht die Aufgabe eigener Rechte und Pläne und ein Suchen und Ausrichten auf den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ein Vertrauen, dass seine Wege und Weisungen gut sind. Da wird so deutlich, dass Lobpreis viel mehr ist als 3 bis 5 melodiöse Lieder am Sonntagmorgen im Gottesdienst gesungen. Alles andere als eine nette Atmosphäre im Kuschelclub der Erretteten. Lobpreis ist Positionierung. Er ist Bekenntnis. Er ist tiefste Erfüllung des ersten und wichtigsten Gebotes. Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand, wie es in Matthäus 22 steht. Und dieser Lobpreis entsteht nicht aus dem Stand, er wächst in uns, während wir unserem Gott dienen, während wir um seinen Willen ringen, Gehorsam einüben, uns ermahnen und ermutigen lassen, fallen und wieder aufstehen, Gnade erfahren und Wunder sehen, sein Wort studieren, über sein Werk und sein Wesen, mit anderen Gläubigen teilen, tragen und getragen werden. Lobpreis drückt sich unter anderem in wunderschönen Liedern aus. Ich nehme an, bei Paulus und Silas, die aus der jüdischen Tradition kamen, waren es Psalmen, derer sie sich hier bedienten. Aber diese Lieder werden erst zu Lobpreis, wenn sie durch unseren Alltag gedeckt werden. Lobpreis ist nicht Liedersingen, kein Lippenbekenntnis, sondern Lebensstil. Paulus und Silas waren im Auftrag des Herrn unterwegs. Sie taten Gottes Werk in Hingabe und mit Vollmacht. Noch hier am Tiefpunkt angekommen, dienten sie den Menschen um sie herum. Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu, lesen wir in der Apostelgeschichte. Wie nehmen uns unsere Mitgefangenen wahr? Wie verhalten wir uns in unseren Gefängnissen? Diese können unterschiedlich aussehen. Erfahrungen von Trauer und Trennung, schwere Krankheit oder auch Schuld, die man auf sich geladen hat, Abhängigkeiten oder Unglück, das von außen über uns hereingebrochen ist. Man weiß nicht, wie es weitergehen soll, ist gefesselt, gefangen in seinen eigenen Gedanken. Immer wieder drehen sich die Gedanken nur um das eine. Nichts anderes gerät in den Blick. Nur ich selber mit meinen Sorgen stehe im Mittelpunkt. Alles andere wird ausgeblendet, ist nicht zu sehen, wird nicht wahrgenommen, kann nicht wahrgenommen werden, weil das Innere verschlossen ist, wie der Kerker, in dem die beiden Missionare sitzen. Wie also begegnen wir unseren Gefängnissen? Scharren wir wie die Hühner am Boden im Dreck und flattern aufgeregt ob der Gefahr mit den Flügeln, ohne jedoch abzuheben und in die Freiheit zu fliegen? Oder nehmen wir die Adlerperspektive ein, haben es gelernt und geübt, die Not mit den Augen Gottes zu sehen? Erleben wir Frieden und sind wir frei nicht von, sondern in den schwierigen Situationen unseres Lebens? Loben zieht nach oben. Während wir Gott loben und ihn anbeten, schärft sich unser Blick für die Wahrheiten Gottes. Es ist eine Entscheidung, den Blick zu wenden. Lobe den Herrn, meine Seele, fordert der Psalmist sich selber auf. Sind wir Boten von Hoffnung? Steckt unser Vertrauen an? Weisen wir auf den hin, der aus jeder Sackgasse herausführen kann? Hören die anderen Gefangenen uns zu, weil von uns Freiheit und Hoffnung und Leben ausgeht? Paulus und Silas jedenfalls beteten gegen Mitternacht laut. Sie lobten Gott laut. Und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Töte dich nicht«, rief da Paulus laut, »wir sind alle hier.« Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus, dann werden du und alle in deinem Haus leben. Gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Während die beiden allen Umständen zum Trotz laut ihre Wertschätzung für Gott heraussingen, gegen ihre Ängste und ihre Hoffnungslosigkeit bebt die Erde. Zweifler werden sagen Zufall. Gläubige erkennen Gottes Hand darin. Wo sich Herzen ihm zuwenden, da lässt er sich nicht lumpen. Da stellt er auf den Kopf, da öffnet er Türen und löst Fesseln. Das ist wirklich so. Auch unsere Fesseln, unsere Beklemmungen, die sich um unsere Herzen legen, wird er lösen und uns neue Türen aufstoßen, da, wo andere ins Schloss gefallen sind. Der Psalmist sagt in Psalm 22, Vers 4, Gott wohnt oder er thront über den Lobgesängen der Gläubigen. Nirgends kommen wir ihm näher als im Lobpreis. Das spüren auch die Menschen um uns herum. Auch die Mitgefangenen wurden frei. Sie müssen sehr ergriffen gewesen sein, denn der Text berichtet, dass sie alle noch da waren, als der Kerkermeister, nun selbst gefangen in Todesangst und mit Selbstmordabsicht, entdeckte, was geschehen war. Auch er ist so froh und überwältigt, dass er sich und sein ganzes Haus in Gottes Hand gibt. Lobpreis berührt das Herz Gottes und setzt seinen mächtigen Arm in Bewegung. Lobpreis berührt auch die Herzen der Ungläubigen, weil sie Anteil haben an der Intimität unserer Liebesbeziehung zum himmlischen Vater. Und Lobpreiser sind Menschen mit Standing. Sie kennen ihre Identität als Kinder des Höchsten. So lässt Paulus sich auch nicht mit einer klammheimlichen Entlassung aus dem Gefängnis abspeisen. Er erwirkt eine offizielle und persönliche Entschuldigung der führenden Verantwortlichen, bevor er sich wieder seinem Dienst zuwendet und die Gemeinde ermutigt, im Glauben festzubleiben. Welch eine Nacht! Ich möchte noch ein paar praktische Anregungen mit auf den Weg geben. Bin ja nicht so sehr Theologin als vielmehr Pädagogin. Üben wir Lobpreis als Lebensstil ein. Fordern wir uns selbst heraus, aufzustehen, in guten und in schlechten Zeiten. Das kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken. In Liedern zum Beispiel, das liegt uns nahe. Aber nicht nur die Musik, auch die Texte, sie malen uns Gott in verschiedensten Facetten vor Augen. Wer ist er und wie ist er? Menschen haben ihre Erfahrungen und Erkenntnisse hineingepackt. Lieder sind die beste Möglichkeit, Gott gemeinsam zu loben. Aber singen wir sie ganz bewusst. Denken wir über die Texte nach. Überlegen, ob es auch unser Bekenntnis ist. Vielleicht ersetzen wir einmal Worte. Vielleicht setzen wir auch einmal ein Lied aus, damit wir ehrlich bleiben. Auch in Gebeten mit eigenen Worten können wir ausdrücken, wer Gott für uns ist. Ein Liebesgedicht, etwa von Goethe zu verschenken, ist wertvoll. Es erfreut das Herz des Beschenkten. Aber wenn wir uns hinsetzen und etwas Eigenes zu Papier bringen, dann wiegt das noch schwerer. Wir ehren Gott auch, wenn uns sein Wort lieb und wichtig ist. Vor allem dann, wenn es uns wertvoll genug ist, dass wir es höher setzen als unsere Gedanken, und dass wir es sogar weitersagen. Die Psalmen helfen uns, neben modernen Lobpreisliedern Worte für unsere Anbetung zu finden, in aller Tiefe, die Menschen nur so erleben können. und unser Vertrauen ehrt Gott. Es ehrt Gott, wenn wir zuerst zu ihm kommen mit unseren Fragen und Problemen, mit unseren Anliegen, aber auch wenn wir uns freuen und wenn wir dankbar sind. Gott anrufen, bevor wir die Nummer der besten Freundin oder des besten Freundes wählen. In der Welt zu Gott zu stehen, Position für ihn zu beziehen, mehrt sein Lob in dieser Welt unter den Völkern. Wir können unsere Gaben einsetzen, unsere Kreativität, unsere Vorlieben. Dinge, die wir sowieso gerne tun, weil Gott sie in uns hineingelegt hat, können wir für ihn ganz bewusst einsetzen. Wir können für ihn malen und tanzen, wir können kochen und laufen, um sein Lob zu mehren. Wir können ihn beschenken, indem wir ihn teilhaben lassen an dem, womit er uns beschenkt hat. Und wir können es mit unseren Körpern ausdrücken. Die Bibel ruft uns auf, zu stehen, zu knien, niederzufallen, uns zu verbeugen, die Hände zu heben. Wir können auch die Lieder mit Bewegungen untermalen. Sie kommen uns dabei noch näher. Und ganz besonders wird unser Lobpreis da echt, wo wir Gott gehorsam sind, wo wir wirklich seine Werke tun. So wie Jesus, der von sich sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. So ist Lobpreis keine Methode, er ist ein Lebensstil. Unser Herz drückt sich aus, es neigt sich Gott zu. Aber ein Geheimnis lässt sich dabei entdecken. Das Herz wird sich durch Lobpreis verändern. Es wird weich, es wird empfänglich für persönliche Offenbarungen Gottes in unser Leben hinein. Und es wird mutig und stark. Ich schließe mit einem Satz von Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Amen.